frohes neues Jahr und willkommen zurück bei Hamburg am Morgen. Ich bin Marcel Becker und aktuell noch im Urlaub und deshalb haben wir für Sie, liebe Podcast-Freunde, sogenannte Classic-Folgen vorbereitet. Folgen, die überdurchschnittlich viele Abrufe und scheinbar einen Nerv bei Ihnen getroffen hatten. Und so überbrücken wir die Zeit, bis es wieder neue Episoden gibt. Heute gehen wir zurück zum 13. September im Jahr 2024, logisch, und beschäftigen uns vor allem mit dem Desaster rund um die Westfield-Baustelle in der Hafen City.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Zurück aus der Sommerpause. Hier ist die wöchentliche Ausgabe von Hamburg am Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Und ich kann gleich noch hinzufügen, wir schieben auch noch eine Sonderfolge ein. Und zwar morgen. Dann wird unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken die gesamte politische Entwicklung der letzten Tage beim Thema Migration und Asyl analysieren und kommentieren. Und wer schon mal einen Kommentar von Matthias zu diesem Themenkomplex im Abendblatt oder auf abendblatt.de gelesen hat, weiß, lieber anschnallen. Aber das ist der Blick auf morgen. Jetzt zu unseren Themen heute. Mittlerweile fällt es uns schwer, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen, wenn das Gespräch auf den Eröffnungstermin vom neuen Westfield-Quartier kommt. Immer wieder verschoben, nichts Genaues weiß man nicht. Was zum Henker ist da los? Unser Reporter Uli Gastorf bringt uns gleich auf den neuesten, aber wahrscheinlich nicht finalen Stand. Kaum ist in unserer Stadt der Versuch, einen Volksentscheid durch die Anti-Gender-Initiative herbeizuführen, gescheitert, kommen schon die nächsten Bewegungen mit ihren Anliegen um die Ecke. Unter anderem Hamburg testet Grundeinkommen. Und dann gibt es noch das Stichwort Leuchtreklame. Wie stehen die Chancen und wo können die Hamburger unterschreiben, wenn denn Interesse besteht? Wir haben gleich alle entsprechenden Infos für Sie parat. Das Abendblatt hat vor wenigen Tagen einen Versuch gestartet. Und nicht wenige hier im Haus haben gesagt, oha, das ist aber ziemlich mutig, da übernehmt ihr euch doch wahrscheinlich. Eine Videoproduktion im ganz großen Stil, eine Sportdoku, wie es sie in dieser Stadt noch nie gegeben hat. Wolfsrudel, Eimsbüttel in der Regionalliga, so der Titel. Der Mann dahinter, der Mann mit der geistigen Initialzündung, den hören wir am Ende der heutigen Episode. Wir starten jetzt. Am 17. Oktober. Nun aber wirklich. Oder doch nicht? Die Eröffnung vom Westfield-Quartier in der Hafen City wird scheinbar schon wieder verschoben. Abendblatt-Chefreporter Uli Gastorf jetzt in unserem Podcast-Studio. Hallo und guten Morgen, Uli.
Ja, Marcel, hallo, ich grüße dich.
Wenn ich mal zwei Überschriften aus dem Abendblatt zitiere aus den letzten Wochen, und ich glaube, die hattest du beide auch geschrieben. Das eine war Mieter zum erneuten Westfield-Drama, ich bin schockgefroren, und Eröffnung von Westfield-Einkaufszentrum geplatzt erneut. Sag mal, dieses Westfield-Thema, ist das doch im Moment das größte Thema, was dich beschäftigt, habe ich das Gefühl, oder hier in der Stadt?
Also Marcel, das Thema beschäftigt einen natürlich immer wieder. Und es beschäftigt einen deshalb, weil du hast ja schon aus dieser Schlagzeile zitiert, weil eben diese Eröffnung aber nicht stattfindet. Wir erinnern uns dazu. 25. April war das erste Mal die Eröffnung geplant, zwei Wochen vorher wegen eines Wasserschadens abgesagt. Ja. Dann hieß es Ende August. Ja, und dann hieß es, wie gesagt, final von URW, von dem Zentraleuropachef, mit dem wir damals das Interview hatten, der 17. Oktober, der nun, und das ist ja das Interessante, ich bin ja quasi wie so ein Orakel, ich habe ja sozusagen einfach mal die Nachricht rausgehauen, es ist geplatzt. Aber bis heute gibt es dazu keine offizielle Stellungnahme von URW.
Bevor wir gleich mal auf die Details zu sprechen kommen, die du eben ja schon angekündigt hast, hast du ansatzweise gedacht, dass dieses Leuchtturmprojekt, ich glaube, so darf ich das noch bezeichnen, dass das so dermaßen in Schieflage geraten könnte?
Also das hätte ich auf gar keinen Fall gedacht, weil es ist ja ein, wie gesagt, französisches börsennotiertes Immobilienunternehmer. Das sind Profis und wir reden ja von einem Milliardenprojekt, was ja jetzt, glaube ich, bei 1,5 Milliarden liegt, was ja auch irgendwie 600 Millionen teurer geworden ist. Also ich hätte eigentlich gedacht, genau, das sind Profis, da muss es eigentlich alles klappen. Und bei der ersten Eröffnung habe ich noch gedacht, okay, das kann ja mal passieren. Aber heute sind wir ein bisschen schlauer und könnten auch sagen, war das wirklich der Wasserschaden, der daran schuld war?
Ja, das ist ja die Frage, die ich dir, dass du es ansprichst, die Frage steht ja auch in meinem Skript. Hat mittlerweile irgendjemand, also zum Beispiel ein Journalist, mal diesen Bereich einsehen können? Gibt es eine gesicherte Aussage, dass es diesen Wasserschaden wirklich gab?
Also es gab nie Fotos von diesem Wasserschaden. Mhm. Es wurde auch nie konkret lokalisiert, wo dieser Wasserschaden eigentlich genau ist, in welchem Gebäude. Deshalb ist es also nach wie vor fraglich, ob es ihn denn tatsächlich gab oder ob einfach eben zu viele Sachen auf der Baustelle noch nicht fertig waren, wie bis heute anscheinend.
Wann warst du das letzte Mal auf der Baustelle?
Oh, ich war das letzte Mal, ich glaube, so im, kann das sein, im Juli oder sowas da. Mhm. Ich war länger schon nicht mehr da. Also ich fahre immer mal wieder vorbei.
Das ja, ist ja riesig, ich auch jeden Tag.
Es ist ja riesig abgesperrt und ich werde aber tatsächlich am 19. September wieder auf der Baustelle sein. Da schaue ich mir die Wohnungen an, die DC Developments oberhalb vom Luxuskaufhaus Bräuninger baut.
Also jetzt ist diese Eröffnung, dieser Termin, der ja als bombenfest dargestellt wurde, erneut verschoben. Was glaubst du denn, wie lange sich das jetzt nochmal wieder verschieben könnte?
Das ist sehr interessant, denn es war jetzt in dieser Woche ein Grillfest von Unibail-Rodamco Westfield, wozu die Mieter eingeladen waren und in der Alten Liebe im Internationalen Maritimen Museum und da hat man sich natürlich auch ausgetauscht und bei den Mietern ist es so, die sagen, also entweder machen die dann im November auf, weil wir müssen ja das Weihnachtsgeschäft und mit dem sonst bringt das
gar
nichts. Oder halt dann erst wieder, was weiß ich, im nächsten Jahr April, also da sind die sich auch nicht sicher und ich hätte ja meine Hand ins Feuer gelegt für den 17. Oktober und ich bin da jetzt auch wirklich ein bisschen vorsichtiger geworden, also da irgendwie was zu sagen, weil ich denke mal, wenn die den 17. Oktober nicht halten können, dann werden die auch nicht plötzlich am 17. November eröffnen. Also ich würde dann auch eher ins nächste Jahr gehen, davon würde ich ausgehen.
Alter Schwede, das ist aber vor allem, und das müssen wir ja nochmal festhalten, ja, ich weiß, diese Hauptfirma, börsennotiertes Unternehmen, da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen wie über die Mieter. Also die stehen doch jetzt finanziell wahrscheinlich vor einem Desaster.
Ja, natürlich stehen die vor einem Desaster, weil viele haben schon Mitarbeiter eingestellt natürlich, logischerweise schon
für Waren eingekauft.
Für April, die haben Waren eingekauft und wenn die jetzt natürlich ihre Waren nicht abverkaufen können, dann haben sie natürlich ein großes Problem. Nun müssen wir aber auch sagen, es gibt natürlich solche und solche Mieter, wenn du jetzt ein großer Konzern bist und hast irgendwie, was weiß ich, 50 Shops in Deutschland, dann kannst du das vielleicht anders wuppen, als wenn du zum Beispiel der Gastronom Axel Strelitz bist, vom Lodas Bistro, den du ja auch eben, glaube ich, von dem stammt ja auch dieses Zitat, dann ist es natürlich was anderes, wenn du halt, wie gesagt, nur ein, zwei Läden hast ansonsten. Ne?
Könnten Mieter abspringen?
Ich gehe davon aus, dass die Verträge hergeben würden, dass die außerordentliche Kündigungen aussprechen können. Aber ich bin kein Jurist, also ich weiß nicht hundertprozentig.
Uli, jetzt haben wir aber so viel auch gelästert. Abschließend auf jeden Fall nochmal der Hinweis, wenn das Ding dann fertig ist, das, was du gesehen hast, es lohnt sich.
Ja, natürlich, klar. Das wären ja 170 Geschäfte, das wären ganz viele Restaurants und natürlich auch Entertainment-Angebote. Da kommt ein Riesenkino rein, da kommt ja noch dieses Porte de Lumière rein, das ist aus Paris, das ist so irgendwie so eine 3D-Kunstgeschichte. Da gibt es für die Touristen drei Hotels. Du siehst, ich bin ganz begeistert.
Ja.
Und das Ganze natürlich auch noch mit diesem wunderbaren, ich war ja zum Beispiel schon auf der Thalia-Fläche, das ist ja eine große, große Buchhandlung, auch oder auch in einem Fitnessstudio, wo du dann ja auch natürlich die Elbe sozusagen vor den Augen hast.
Wir drücken den Mietern und den Ladenbesitzern die Daumen für die kommenden Monate. Wann ist nun endlich die Eröffnung des Westfield-Quartiers? Vielen Dank an Uli Gastorf. Bis eben ging's noch um das Gendern. Jetzt erscheinen schon die nächsten Initiativen auf dem Plan. Und vielleicht haben Sie, liebe Podcast-Freunde, auch schon entsprechende Plakate gesehen oder bei uns im Abendblatt darüber gelesen. Wir müssen das alles mal sortieren. Und das machen wir mit Matthias Iken, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Abendblatt. Matthias, bitte erkläre uns zum Einstieg nochmal den theoretischen Ablauf. Welche Stufen gibt es, bis die Bürger tatsächlich über eine Idee, über ein Begehren final abstimmen können? Von A bis C.
Von A bis C ist genau richtig. Es gibt drei Schritte. Die erste Hürde, die man nehmen muss, ist die Volksinitiative. Das heißt, man muss 10.000 Unterschriften sammeln von Hamburgerinnen und Hamburgern, die wahlberechtigt sind zu irgendeinem Thema, was einen bewegt. Ob das jetzt irgendwie die Abschaffung sämtlicher Feiertage oder die Einführung von Freibier ist. Man kann theoretisch alles machen. Wenn man diese 10.000 Unterschriften, dann müsste man ein paar mehr haben, weil natürlich auch ein paar falsche Unterschriften dabei sind, dann überreicht hat, wird geprüft, sind das 10.000 Hamburger, ist das so, kann die zweite Stufe gestartet werden. Und das ist das Volksbegehren. Also genau das, was wir jetzt gerade sogar dreifach erleben. Das ist deutlich schwieriger, weil da hat man nur 6 Wochen Zeit, sogar 3 Wochen für eine aktive Sammlung, um ungefähr 66.000 Unterschriften zu sammeln, also 5% der Hamburger Stimmberechtigten. Und das ist, das haben wir ja auch gesehen, bislang nur den wenigsten geglückt. Glückt das? Hat man also diese 66.000 unten Durst gesammelt, dann gibt es irgendwann ein Volksentscheid. Das heißt, dann spricht das Volk und entscheidet, ob es im Sinne der Initiative entscheiden möchte oder nicht. Und was es immer gibt als Möglichkeit, ist, dass die Politik sagt, na gut, wir sehen schon, die Menschen wollen das, dann können sie es selber übernehmen und in der Bürgerschaft verabschieden.
Okay, und bevor wir auf die aktuellen Initiativen, auf die aktuellen Ideen noch kommen, an welcher Stufe ist nochmal die Anti-Gender-Initiative jetzt gescheitert?
An der zweiten Hürde.
An den über 60.000?
Genau, an den 66.000. Wie viel sie genau haben, weiß man noch nicht. Irgendwas in den 50ern hieß es, man kann ja auch auf der einen Seite selber sammeln, auf der anderen Seite aber auch ins Bezirksamt gehen oder in die Ortsämter, in die Servicestellen und da unterschreiben. Das geht halt auch und darauf hat jetzt die Initiative keinen konkreten Zugriff, aber man kann davon ausgehen, dass sie knapp gescheitert sind.
Und ich war jetzt in den letzten Tagen ein bisschen erstaunt, kaum war das eine Ding durch, habe ich Plakate für andere gesehen, dann habe ich im Abendblatt noch über mehrere Geschichten gelesen, zum Teil auch ein bisschen schräg fand ich, das was du am Anfang so ein bisschen in den Raum gestellt hast nach dem Motto für die Abschaffung der Feiertage, kurz davor sage ich mal, das eine, da geht's um die Schule, oder?
Da geht's um die Schule, das ist ja ein uralter Streit in Hamburg. Wir haben ja als zum Beginn des Jahrtausends so einen neoliberalen Zeitgeist, es galt, möglichst schnell mit der Schule fertig zu werden, uns darauf geeinigt, nach 12 Jahren sind wir durch. Haben ganz viele Bundesländer mitgemacht, das kam ja auch aus dem Osten, die auch nach 12 Jahren schon das Abitur gemacht haben. Inzwischen haben viele Bundesländer das wieder zurückgedreht. Hamburg hat, wie ich finde, eine sehr kluge Mischform gefunden, hat gesagt, wer nach 12 Jahren sein Abitur haben will, geht aufs Gymnasium. Wer 13 Jahre bis zum Abitur quasi nutzen möchte, der geht auf die Stadthaltschule. Und das ist so dieses zweigliedrige System, was wir jetzt haben, was ganz gut funktioniert, was aber einigen auch nicht gefällt. Die wollen wieder back to the roots, das heißt Abitur am Gymnasium nach 13 Jahren.
Okay, auf die Chancen, auf deine Meinung zu den Chancen kommen wir gleich noch. Dann gibt es das bedingungslose Grundeinkommen. Genau. Da sehe ich die Plakate am Straßenrand ziemlich
oft. Ja, die sind, muss man sagen.
Ich weiß nicht, ob die in den Bahnen auch plakatieren, weil ich bin Autofahrer.
Ja, in den Bahnen habe ich es nicht gesehen, aber sie sind auf jeden Fall recht präsent im Stadtbild. War die Gender-Indie aber auch. Die haben also Plakate aufgestellt und die wollen 66.000 Hamburger überzeugen für einen großen Modellversuch, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Also quasi Geld vom Staat für nix.
Da gab es ja in Deutschland aber schon, ich glaube in Berlin.
Das Bürgergeld.
Das meinte ich tatsächlich nicht. Ich sag mal jetzt hier, der Sarkasmus, der kommt von dir. Nein, im Ernst, es gab, glaube ich, in Berlin so einen Modellversuch. Der wird noch ausgewertet, was dabei rausgekommen ist. Ja. Glaube ich, da haben so 130 Leute haben das bekommen.
Genau, das war von einem Vermögenden, glaube ich, der das gestiftet hat. In Finnland gab es sogar auch mal einen staatlichen Großversuch. Der aber, muss man sagen, auch nicht zu den Ergebnissen geführt hat, die die Fans des Grundeinkommens gerne hätten. Also es war jetzt nicht so, dass Menschen frei von dem Joch der Arbeit zu großen Kreativen wurden, tolle Bücher geschrieben haben, wissenschaftliche Forschung vorangebracht haben oder keine Ahnung, neue sportliche Höchstleistung. Also da aus Helsinki sind eigentlich die Lehren, das ist nicht so dolle gelaufen.
Okay, und dann das Dritte, vielleicht gibt's sogar noch mehr, aber das Dritte, was mir untergekommen ist und wo ich schon ein bisschen zumindest nicht geschmunzelt habe, aber erstaunt war, über was sich Menschen Gedanken machen, Leuchtreklamen, digitale Billboards, so Werbetafeln, die sollen nicht noch mehr ins Stadtbild kommen oder sogar verringert werden. Dafür gibt's auch eine Initiative.
Ja, die heißt Hamburg werbefrei, die stört sich daran, dass also wir ja in den letzten Jahren wechseln von den Litfaßsäulen hin zu diesen quasi Leucht-Werbetafeln, die gerade auch an den Bushaltestellen und auch sonst im Stadtbild zu sehen sind. Die würden die gerne abschaffen. Da gab es eine Auseinandersetzung vor Gericht, aber die können jetzt auch, wenn sie wollen, ins Volksbegehren gehen. Man muss dazu sagen, es gibt viele Volksinitiativen, aber längst nicht alle Initiativen nehmen dann auch die nächste Hürde, weil sie genau wissen, das ist richtig viel Arbeit. Das ist ein Riesenaufwand, den du als quasi Ehrenamtler kaum stemmen kannst. Und drittens, da kommen wir sicher gleich noch drauf, meistens ohne großen Aussicht auf Erfolg.
Und wenn wir wenn wir uns das jetzt angucken, diese drei, die in der Verlosung sind, die wir eben besprochen haben, gibt es noch eine vierte oder ist das was Nein. jetzt aktuell unterwegs
Nein.
ist?
Okay. Also wobei Hamburg ja werbefrei ist auch noch nicht unterwegs, sie müssen sich ja erstmal dann auch wirklich melden. Die könnten jetzt, weil die halt die Unterschriften haben, sie haben sich jetzt vor Gericht durchgesetzt. Und das muss man sehen. Was jetzt wirklich aktuell ist, ist G9, also Rückkehr
zum... Okay, da sag mal gleich, wie schätzt du die Chancen ein, weil da war ja in Hamburg schon mal was.
Da war was und das war, muss man sagen, echt eigentlich die Sternstunde der Volksgesetzgebung. Da hat eine sehr engagierte Elternschaft die Primarschule verhindert. Mhm. Die Primarschule war eine Idee von Schwarz-Grün, die beide nicht in den Programmen hatten. Die Grünen wollten eine Gesamtschule, die CDU wollte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und da hat man sich auf eine neue Schule geeinigt, 6 Jahre Primarschule. Was natürlich alle Schulen in große Unruhe gestürzt hat.
Und dagegen, die Eltern erst recht.
Genau, und dagegen gab es dann Opposition, gerade aus den quasi Elbvororten, aber auch aus den anderen, sage ich mal, Besserverdienerkreisen. Und die Menschen sind bereit für vieles, aber sind nicht bereit, dass an ihren Kindern quasi neue Schulexperimente.
Ja, und dann das Spannendste daran war, fand ich eigentlich auch, zumindest wir als Journalisten, unsere Erkenntnis danach war, dass es der Politik nur einmal passiert, dass sie so ein Ansinnen unterschätzt hat. Sie können ja ihre Meinung dazu haben, aber sie haben unterschätzt, was diese Bewegung auslösen konnte.
Ja, damit das haben sie nicht unterschätzt, aber nur einmal weiß ich nicht.
Ja?
Der Rückkauf der Netze.
Stimmt.
Muss man ganz und ehrlich Olympia. Sagen.
Oh Gott, was habe ich eigentlich gesagt? Du hast recht.
Ja, die Olympia-Entscheidung hat sie total falsch eingeschätzt. Ja. Also da würde ich nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Also am Ende des Tages haben halt diese Volksabstimmung immer auch vielleicht ein etwas erratisches Element, weil die Leute auch nach Stimmungslage entscheiden. Wenn sie so insgesamt so auf einer Denkzettel-Tour
sind,
Feldzug unterwegs sind, dann sagen sie, nein, ich bin dagegen. Also es ist schon, muss man sagen, ich finde insgesamt, die Idee ist großartig, aber die Ergebnisse oft schwierig.
Okay, dann ganz zum Schluss nur nochmal der Hinweis, bedingungsloses Grundeinkommen, da glaube ich jetzt nicht dran, dass sich das durchsetzen wird. Ich würde es nehmen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, wir beide, klar. Dann können wir
genau, schöne Podcast, Sachen machen.
Genau.
Und das andere mit der Leuchtreklame, also mit den digitalen Billboards, da glaube ich gar nicht dran, dass ich das, obwohl ich da gewisse Sympathie sogar für hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mobilisierung funktioniert.
Jetzt oder siehst du es anders? Schritt vorher, du musst ja nicht nur mobilisieren. Das ist ja auch spannend. Die Gender-Inni ist daran gescheitert, dass sie zu wenig Menschen hatten, die Unterschriften gesammelt haben. Weil die alle unterwegs waren, die waren im Urlaub, es war mitten in den Sommerferien.
Das war ja im Sommer
platziert, schöner Gruß vom Senat
oder
von der Bürgerschaft. Und ich glaube, dass diese Initiative im Hamburg werbefrei gar nicht den Manpower hat, diese Unterschriften zu sammeln.
Und zum Schluss nur die abschließende Frage. Muss der Senat sich an diese Ergebnisse denn überhaupt halten? Oder kann der sagen, ich ignoriere das? Das hat Ole von Beust ja schon mal gemacht.
Das hat Ole von Beust damals gemacht. Inzwischen würde sich das, glaube ich, kein Senat mehr trauen. Das ist ja auch ganz interessant. Olaf Scholz hat ja bei dem Rückkauf der Netze, obwohl er sich sehr, sehr stark dafür gemacht hat, dass es nicht durchgeht, dann noch am selben Abend dann dafür eingesetzt. Der Wähler hat gesprochen und so macht er das. Also insofern sind sie quasi verbindlich.
So, falls Sie am Wochenende um eine Unterschrift gebeten werden, jetzt wissen Sie, um was es geht. Danke, Matthias Iken. Real Madrid, Manchester City, Bayern München oder Borussia Dortmund. Über diese großen Fußballvereine gibt es eigene TV- oder Streaming-Dokumentationen. Macht ja auch Sinn. Schließlich sind sie weltweit bekannt. Aber eine Doku über einen Amateurverein klingt erstmal etwas schräg, aber hier beim Abendblatt hat sich tatsächlich einer mit diesem verrückten Ansatz auf den Weg gemacht. Und jetzt ist das Ergebnis da. Herzlich willkommen im Podcast-Studio unser Sportchef Alexander Laux.
Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, logisch. Jederzeit und gern. Welchen Verein habt ihr euch jetzt für dieses Projekt ausgesucht? Das musst du, glaube ich, einmal für alle erklären, die sich hier in Hamburg im Amateurfußball vielleicht nicht so auskennen.
Das ist der ETV. Man könnte jetzt denken Eimsbütteler Turnverein, aber es heißt Eimsbütteler Turnverband. Ein häufiger Fehler, den ich vielleicht auch gemacht hätte, aber jetzt nicht mehr. Genau. Einer der größten Vereine, der viertgrößte Verein der Stadt tatsächlich, hinter dem HSV, St. Pauli und zum Betriebssportverein. 20.000 Mitglieder und deswegen sehr interessant mit einer super Geschichte der ersten Fußballherren.
Ja, und eine tolle Anlage auch. Ne? Ich habe da mal auf den Plätzen, war ich mal eingeladen zum Tennisspielen. Nebenan, ich war schwer beeindruckt.
Absolut. Frank Fechner, der Vorsitzende, hat da einen tollen Job gemacht. Die haben ein neues Sportzentrum gemacht. da Hohe Luft, Lockstädter Steindamm und die haben ja auch noch eine zweite Stätte an der Bundesstraße.
Wie seid ihr denn aber letztendlich darauf gekommen, weil du eben sagtest, der viertgrößte, habe ich richtig verstanden? Ja. Dann gibt's ja auch noch drei andere, die größer sind. Also was war nachher der Anlass zu sagen, dieses Projekt, diese Idee, diese Dokumentation starten wir genau mit diesem Verein?
Naja, also wenn ich jetzt, ich hätte auch nichts dagegen, sowas mit dem HSV zu machen, sondern mit St. Pauli, aber lass mal vorstellen, ich würde ja. da jetzt anklopfen und sagen, du, können wir mal in eure Kabine ja. rein? Schwierig. Also es musste irgendwie ein Verein sein, der das auch zulässt, der auch Bock darauf hat. Und ganz ehrlich, Marcel, das war eine Rotwein-Idee. Also ich bin Serien, ja. ne, ich bin Serien-Junkie und habe mich mit Peter Wenig unterhalten ja. bei einer Flasche Wein.
Das ist dein Vorgänger hier
gewesen. Mein Vorgänger. Ja. Und habe gesagt, oh, ich hätte eigentlich total ja. Lust, eine Serie zu machen, eine Doku zu machen, was Neues auch. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier beim Abendblatt. Und dann haben wir zusammen, sind wir dann auf den ETV gekommen, weil die Chance hatten, zweimal hintereinander aufzusteigen, von der Landesliga in die Regionalliga. Mhm. Junges, talentiertes Team, wenig Kohle, aber unheimlich viel Leidenschaft. Haben gedacht, das ist eigentlich eine super Story.
Und Alex, das Lustige ist, weil du es gerade angesprochen hast, hier steht in meinem Skript, was ich dich fragen wollte, wie viel schweren Rotwein braucht man, um sich sowas auszudenken? Also da
eine
war
Flasche
ja
hat genügt.
Ja, ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist ja, wir vergleichen, also jeder kennt ja Dokus. Man muss ja nicht unbedingt immer Fußball-Dokus gucken, aber nee. Dokus sind ja im Moment schwer im Trend über Popstars. Ich weiß nicht, hast du die David Beckham-Doku gesehen?
Auf jeden Fall.
Unfassbar herausragend gemacht. Und ihr messt euch ja, müssen wir jetzt nichts uns vormachen, mit den Größten. Und ich habe da natürlich auch jetzt schon reingeguckt. Ich war schon erstaunt über die Qualität, über dieses High-End-Produkt, was ihr da abgeliefert habt. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Weil wir müssen uns nichts vormachen, Alex. Wir sind ja eigentlich eine Tagesszeitung.
Tageszeitung, online, Podcast, genau. Haben wir jetzt auch gelernt.
Hörfunk, aber das ist wirklich High-End, was ihr da gemacht
ja,
habt.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Und das waren ja auch die eigenen Ansprüche, dass wir, aber auch ein Test, wenn wir ehrlich sind. Wir haben vorher beim Abendblatt sowas noch nie gemacht. Genau. Funke hat sowas noch nie gemacht. Ja. Und es war einfach so, dass ich gesagt habe, ich würde das gerne probieren. Bin dann an die richtigen Stellen gekommen und habe gefragt, gibt ihr uns ein bisschen Produktionskostengeld?
Mhm. Ja.
Das haben die gemacht, haben gesagt, innovatives Produkt, wir testen das aus. Und dann haben wir losgelegt und mit Axel Leonard, Videoredakteur, der hat ja schon einiges gemacht, aber auch noch nie so ein langes, so ein großes Projekt. Und dann wussten wir auch gar nicht, ob es funktioniert, ganz ehrlich. Ja. Und haben dann einfach gesagt, so, wir springen ins Wasser rein und testen und probieren, haben eine Folge gemacht. Haben das auch der Mannschaft vorgespielt und die hat sich totgelacht und hat gesagt, super, finden wir genau richtig, weil es auch realistisch ist. Es ist keine Soap, sondern es ist einfach, es bildet das ab, was da passiert. Ja. Ich finde auch sehr unterhaltsam, weil die Leute auch super sind einfach. Das liegt ja nicht an uns, sondern das ist einfach eine Weltklasse-Mannschaft gewesen, wenn ich das mal so parteiisch sagen darf. Und dann haben wir gesagt, okay, es funktioniert und jetzt machen wir weiter. Wie viel Folgen es dann werden würden, das war völlig ungewiss. Am Ende sind es 7 geworden, ab 35 bis 40 Minuten. Ja. Ist unglaublich viel Stoff für so ein kleines Team. Im Kern waren wir nur zu dritt.
Ja, ich habe das ja hier über Monate mitbekommen. Und dann teilweise die Frage, weil du eben Axel auch angesprochen hast, unseren Videokollegen, wo ist denn der? Ja, der sitzt irgendwo und schneidet.
Ja.
Am nächsten Tag, wo sagt, ja, der sitzt da irgendwo und schneidet. Also es war auch sehr zeitintensiv für euch. Und wenn du sagst, die Mannschaft, um die es geht, hat selber im Grunde Daumen hoch gemacht, das ist ja dann das größte Kompliment.
Absolut. Und wir waren ja jetzt gerade vor ein paar Tagen im Cinemax und haben die Premiere gefeiert mit der Mannschaft zusammen, mit dem Verein und Freunden. Und wir haben das alle sehr genossen. Und das ist natürlich wirklich das größte Kompliment, weil die müssen es weitertragen. Die müssen sagen, ja, genau so war es auch in dem Jahr. Es war ja eine Saison, letztlich von Mai 23 bis Mai 24. Das ist passiert. Und das war auch, die haben uns unheimlich viel Vertrauen gegeben natürlich. Haben gesagt, okay, wir lassen euch überall rein in die Kabine. Wenn wir gewollt hätten, hätten wir auch in die Dusche mitkommen können, so ungefähr. Das haben wir jetzt nicht gezeigt. Aber das haben wir, glaube ich, auch zurückgegeben. Wir haben jetzt, da ist jetzt kein Skandal oder so, aber passiert, aber unheimlich viel ist passiert natürlich, was wir vorher nicht wussten.
Ja, und dieser Blick, es ist halt keine Bundesliga-Mannschaft, sondern eine Amateurmannschaft. Und das finde ich ja, ist ja eigentlich das besonders Spannende daran zu gucken, wie läuft es bei denen. Und dann ist es noch der Hamburg-Bezug. Also ich kann nur sagen, wer sich nicht für Fußball interessiert, sollte unbedingt reingucken, weil es ist schon ein ganz besonderes Sportereignis aus unserer Stadt. Und wenn wir jetzt so viel, ich sag mal, Hype gemacht haben wir beide hier und jemand sagt, ja, das muss ich mir jetzt mal angucken, ob die beiden da Quatsch erzählen. Wie kann ich es denn überhaupt sehen?
Ja, sehr berechtigte Frage. Wir haben die erste Folge auch bei YouTube reingestellt, weil du musst einfach, wir kümmern uns natürlich schon darum, wie können wir das bekannt machen, dass es das gibt. Das ist die größte Herausforderung. Da haben wir uns auch viel Gedanken machen, Vermarktung. Zentral ist es natürlich einfach zu streamen auf unserer Abendblatt-Seite, abendblatt.de/etv. Dann ist man direkt auf der Homepage und man kann die ersten beiden Folgen sowieso kostenlos sehen. Die Abonnenten können alle 7 Folgen kostenlos sehen. Wer jetzt neu dazukommt und sagt, oh, das finde ich cool, das möchte ich gerne weitergucken, der kann sehr vergünstigt ein Abo abschließen für 3 Monate für 9,90 € für die Zeit. Das ist irgendwie ein Kasten Bier, ne? Hat unser Geschäftsführer geschrieben. Irgendwo, das fand ich ganz passend. Also nicht viel Geld und echt noch sehr, sehr günstig. Und ich würde mich wirklich freuen, einfach für die, weil es ist einfach ein Herzensprojekt, wenn die Arbeit, die die machen, auch dadurch entsprechend gewürdigt wird, dass sich die Leute das anschauen.
Wolfsrudel, Eimsbüttel in der Regionalliga. Vielen Dank, Alexander Laux. Und für alle, denen das eben zu schnell war, also die Adresse, unter der Sie die Folgen sehen können, wir haben den Link natürlich in die Shownotes gepackt. So, wir sind durch für diesen Freitag. Vielen Dank, dass Sie beim Start nach der Sommerpause mit dabei waren. Und ich kann schon mal sagen, wir schieben gleich morgen noch eine Sonderfolge hinterher. Nach dieser durchaus turbulenten politischen Woche gibt es nämlich viel zum Thema Asyl und Migration zu besprechen. Da sitzt dann erneut Matthias Iken hier im Studio. Bin gespannt, was Matthias zu meiner folgenden These sagt. Die Wähler der AfD werden nach den letzten Beschlüssen der Ampel sagen, siehste, AfD wählen bringt was. Aber ich frage mich, wenn diese These stimmt, was sagt das über die aktuelle Politik in unserem Land aus? Schönes Wochenende und bis morgen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.